Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Sie überfordern. Niemand kommt so richtig an Sie ran und Sie fallen durch alle Raster. Systemsprenger. Dieser Begriff wird seit einigen Jahren für Jugendliche genutzt, die als nahezu unerziehbar gelten und für die es scheinbar keine passenden Angebote gibt. Ina Gruber war eine solche Systemsprengerin. Als Kind wurde sie von Einrichtung zu Einrichtung gereicht und heute ist sie selbst Erzieherin. Über ihre bemerkenswerte Lebensgeschichte wollen wir reden. Guten Morgen, Frau Gruber.
Guten Morgen.
Systemsprenger, wann ist Ihnen denn dieser Begriff das erste Mal begegnet?
Ja, beruflich überhaupt gar nicht. Das erste Mal tatsächlich, als ich im Kino saß, mir den Film angeschaut habe und wirklich sehr, sehr geweint habe, weil ich dachte, das ist ein Film über mich. Und da war mir bewusst, ich bin Systemsprengerin gewesen.
Das ist dieser Film von 2019 von Nora Finkscheid, den Sie meinen.
Ja.
Das heißt also, Sie können mit diesem Begriff auch voll was anfangen, der passt.
Der passt wie die Faust aufs Auge. Ja.
Was das in Ihrem Fall bedeutet, darüber wollen wir reden. Ina Gruber über ihre Kindheit und natürlich auch, was für Sie dann ganz persönlich die Wende gebracht hat. Darüber sprechen wir heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur. Ina Gruber, heute ist sie als Leiterin eines Jugendtreffs eine wichtige Bezugsperson für junge Menschen. Als Kind hätte sie selbst Unterstützung gebraucht, aber lange konnte niemand so richtig was mit ihr anfangen. Sie war das, was man heute eine Systemsprengerin nennt. Wie würden Sie sich selbst als Kind beschreiben, Frau Gruber?
Erstmal war ich einfach ein Kind. Wie war ich? Also ich habe natürlich ein unglaubliches Temperament, das habe ich bis heute noch. Ich war, glaube ich, erstens mal bin ich sehr direkt, auch schon als Kind gewesen. Das heißt, wenn mir was nicht gepasst hat, habe ich auch dementsprechend protestiert. Außerdem bin ich ja mit sehr viel Gewalt aufgewachsen und war natürlich als Kind auch, ja, schon gewalttätig. Also das heißt, ich habe Wut auch mit körperlichen Gewalttaten zum Ausdruck gebracht. Wenn ich mich nicht geprügelt habe, habe ich halt Sachen durch die Gegend geschmissen. Ich war schon auf einer Seite ziemlich raffiniert, weil man einfach Raffinesse entwickeln muss, wenn man viel hin und her geschoben wird und auch manchmal auf der Straße ist. Und auf der anderen Seite auch sehr naiv, was mich auch ganz oft zum Opfer gemacht hat.
Gab es da Anlässe, die Sie zum Ausflippen gebracht haben? Also irgendwas, was Sie immer wieder getriggert hat? Oder war das eigentlich egal?
Nee, ich war nicht grundsätzlich wütend. Ich bin schon von meiner Struktur, die ich mitbringe, ein sehr fröhlicher Mensch. Wütend hat mich halt gemacht, wenn ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe. Das ist bis heute sehr schwierig für mich. Wenn was ungerecht ist, dann vergesse ich auch schnell meine Professionalität. Also es hat sich irgendwie nicht geändert. Und als Kind war es eher eben Beleidigung. Ich habe ja immer eine Brille getragen, also eine sehr dicke Brille und wurde halt sehr viel beleidigt. Und dadurch, dass ich aus sehr armen Verhältnissen kam als sechstes Kind, von einer Frau, die mit Geld 0,0 umgehen konnte und eine Sozialunterstützung, wie das damals das Hartz IV hieß, empfangen hat, kam ich auch klamottentechnisch nicht gerade, sage ich jetzt mal, wie man in Bayern sagt, fesch daher.
Ist das dann aber so, ich meine, Sie sind ja dann nicht immer fortwährend beleidigt worden, haben aber trotzdem in der Schule gestört oder sind aggressiv gewesen. War dann Ihre Wahrnehmung der Welt auch so, keine Ahnung, ich gegen alle?
Nee, ich glaube, nee, so würde ich das nicht beschreiben, weil ich hatte kein, irgendwie, also ich hatte nicht so das Bewusstsein, also warum was wieder nicht passt. Also wahrscheinlich bin ich rumgelaufen in der Klasse. Ich war ja sehr, sehr wenig in der Schule. Also deswegen bin ich ja in Bayern erst in die vierte Klasse gesteckt worden, obwohl ich schon 12 war und in der vierten Klasse 13 Jahre alt geworden bin. Ich war so wenig in der Schule, weil ich halt da nicht funktioniert habe. Wahrscheinlich bin ich immer rumgelaufen. Ich habe das gar nicht so in Erinnerung, warum ich da auch von den Schulen rausgeflogen bin oder eben von der Klasse nach Hause geschickt worden bin. Ich habe halt immer, wenn mir was nicht gepasst hat, keine Ahnung, gebrüllt und vielleicht auch geschlagen. Ja.
Um Ihre Geschichte richtig zu verstehen, muss man natürlich wissen, wie Sie aufgewachsen sind. Und Sie haben das gerade schon angesprochen. Also 1966 geboren in Berlin-Kreuzberg. Sechstes Kind, haben Sie gerade gesagt. 9 Geschwister waren Sie, glaube ich, insgesamt zu Hause. Wie war das da bei Ihnen zu Hause? Sie haben gerade schon von schwierigen Verhältnissen gesprochen. Vielleicht können Sie das ein bisschen beschreiben.
Also wir haben zuerst in einem Haus gewohnt, was man so von früher kennt, wo nur inzwischen den Stockwerken eine Toilette ist. Und übrigens wusste ich von meinen 3 älteren Geschwistern erstmal gar nichts, weil meine Mutter hat die Heimat verlassen und die 3 älteren Geschwister dagelassen. Es gab also noch 2 ältere Brüder und ich war in diesem Sinne das dritte Kind. Und dann, diese Verhältnisse da in diesem Haus waren sehr ärmlich. Sex spielte eine große Rolle, also es kamen Männer auch ins Haus und es wurden Partys gefeiert, es wurde Alkohol getrunken und wir Kinder waren auch diesen Situationen schutzlos ausgeliefert. Dann zogen wir nach Kreuzberg in ein, im Film wird das Ghetto genannt. Es gibt einen ganz interessanten Bericht in der Süddeutschen Zeitung über genau diese Gegend im Hallischen Tor. Und da war sozialer Wohnungsbau, nannte sich das, also ein Hochhaus mit 16 Stockwerken und Hochhaus an Hochhaus gereiht. Da war eigentlich Partyleben, ein bisschen Drogen auch und Alkohol und viele, viele Menschen, die ein- und ausgingen bei uns. Und meine Mutter hat im Nachtleben gearbeitet und tagsüber geschlafen. Die konnte mit Geld nicht umgehen. Das Geld war ab dem 15. weg. Es gab nichts zu essen. Wir haben ganz oft uns Frohlichs gemacht, weil es einfach nichts gab, aber Hundefutter war da. Ja, ich kann das gar nicht beschreiben.
Ja, das ist unbegreifbar, auch wenn man das jetzt schon hört und wenn man überlegt, da ist ein Kind und muss das alles über sich ergehen lassen und da gibt es keine richtige Bezugsperson. Diesen Film, den Sie gerade ansprechen, das ist eine Dokumentation, die über ihr Leben gemacht worden ist. Ich war eine Systemsprengerin, lief gerade im Bayerischen Rundfunk. Sie hatten auch einen Stiefvater und Sie haben auch schon ganz kurz die Gewalt zu Hause angesprochen. Wie hat dieser Stiefvater Sie behandelt?
Also, der hatte 3 eigene Kinder mit meiner Mutter und mein Bruder und ich, weil dieser andere Bruder war dann auch schon weg. Wir waren dann also höchstens noch zu 5. Und mein Bruder Ralf und ich, wir waren eigentlich hauptsächlich das Opfer seiner tätlichen Gewalt. Also da ging es von mit Teppichklopfer über Gürtel. In meiner Generation kennen das mehr Leute. Das ist jetzt gar nicht so außergewöhnlich. Aber der Psychostress war auch enorm. Ich musste zum Beispiel immer, das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, wenn man die Tür aufmacht und dann musste ich hinter der Tür in dieser Ecke drin praktisch immer auf der Stelle hüpfen. Mein Stiefvater hat mir später irgendwann, als ich mal gefragt habe, ob er noch ganz dicht ist, warum ich das Stunden über Stunden machen musste, hat er gesagt, ja, dann hast du deine Wut rausgelassen und konntest dich nicht mehr so wehren. Also ich habe auch an meinem Körper viele Narben und im Gesicht 2, an der Augenbrauen und an meinem Mund. Er hat mich mal durch die Scheibe geschlagen. Also es sind, ja,
schrecklich.
Viele Sachen passiert.
Wirklich schrecklich. Und wenn man das so hört, fragt man sich natürlich sofort, ist denn da niemand eingeschritten? Hat das niemand mitbekommen? Keine Nachbarn oder an der Schule?
Also Schule habe ich ja schon gesagt, das war sehr schwierig, weil ich ja selten in der Schule war. Das Jugendamt hatte uns im Blick und wir waren, also bei uns war ganz oft die Polizei, also mindestens im Jahr 3-4 Mal, weil meine Mutter, wenn die weggegangen sind, haben die uns immer eingeschlossen. Und damals wurde viel eingebrochen in Berlin und wir wussten es als Kinder, dass die Einbrecher, die klingeln und wenn keiner aufgemacht hat, sind die ganz schnell in die Wohnung am helllichten Tag und haben die Möbel und alles, was halt in Anführungszeichen wertvoll war, rausgeräumt. Und immer wenn es geklingelt hat, waren wir in Panik. Wir waren in einem Zimmer, wir hatten so ein Kindertöpfchen, wo wir alle 5 drauf bieseln und Kacke machen mussten. Das war irgendwann voll. Wir hatten einfach richtig, also wenn 5 Kinder Angst haben, dann verbreitet sich so eine Panik, weil jeder noch mehr schreit und weint. Wir waren dann immer am Fenster gestanden und haben da drauf gekloppt und unten auf der Straße wurden Passanten aufmerksam. Die haben uns dann die Polizei gerufen und dann kam die Feuerwehr und hat uns wieder rausgeholt. Also das Jugendamt hatte uns am Schirm, aber es passierte wenig. Also zum Beispiel, das Jugendamt kam und wir standen da, keiner hat sich was zu sagen getraut und ich habe immer die Leute so angeschaut, so nach dem Motto, schaut uns halt mal genau an, weil mein Bruder war zum Beispiel gerade wieder grün und blau oder ich war verletzt. Es hat gedauert, bis mein Bruder Ralf mal durch Zufall sich das Knie an den Kopf beim Toben mit meinem Stiefvater hat er sich das Knie am Kopf gehauen. Da war aber gerade keine Gewalt im Spiel, sondern der schmiss ihn halt so ein bisschen rum. Und dadurch hatte er ein blaues Auge. Und dann war einfach, dann lief diese Maschinerie, Jugendamt, hier, der ist grün und blau. Dann haben sie sich den Ralf genauer angeschaut und haben gesehen, oh, der ist ja wirklich grün und blau. Und dann kam er als erstes weg. Und er kam uns dann besuchen und hat erzählt, wie schön es im Heim ist, dass man da nicht hungern muss und dass es keine Schläge mehr gibt. Und von da ab war ich getriggert. Ich will auch weg. Ich will auch ins Heim.
Das ist krass. Halt immer, ja, normalerweise ist natürlich bei Kindern eigentlich immer diese Angst da, irgendwie von zu Hause weg zu müssen. Und da bekommen wir natürlich eine Vorstellung, wie das bei Ihnen zu Hause war, wenn Sie als Kind gesagt haben, ich will hier bloß weg. Deutschlandfunk Kultur, wir haben gerade schon einen kleinen Eindruck von der, ja, jetzt würde man sagen, schwierigen Kindheit von Ina Gruber bekommen, aber eigentlich müsste man sagen, von der schrecklichen Kindheit von Ina Gruber bekommen. Sie hat von der überforderten Mutter und dem gewalttätigen Stiefvater erzählt und da gab es diesen Wunsch, dann von zu Hause wegzukommen. Frau Gruber, Sie waren 8, als Sie das erste Mal in ein Heim gekommen sind. Sie wollten da unbedingt hin, weil es zu Hause eben so schrecklich war. Wie war denn dann das Ankommen im Heim?
Ja, auch schrecklich, weil natürlich die Vorstellung. Also erstmal ist es so, dass ich in dieses Hauptkinderheim komme. Also ein Hauptkinderheim muss man sich vorstellen wie eine Zentrale, wo alle gestrandeten Kinder und in Berlin natürlich viele aufschlagen und von da soll praktisch die passende Einrichtung gefunden werden. Und da ging es dann schon mal los, dass da kommen ja Kinder zusammen, die schon richtig krass drauf sind. Also auch welche so ältere Kinder, die dann schon Drogen nehmen und da gab es kein Thema, das für Kinder nicht geeignet ist. Mhm. Also da ging es schon gut zur Sache und von da wurde ich verteilt. Ich war dann zum Beispiel einmal auch in diesem gleichen Heim wie mein Bruder, aber auch da klappte das nicht. Die haben gesagt, nee, die ist zu auffällig, zu renitent, die können wir hier nicht brauchen. Da musste ich da wieder weg, was sehr, sehr schade war, weil mir hat es da eigentlich ganz gut gefallen. Aber es ging halt da auch nicht.
Das muss
ich
ja
kann
dann,
nicht sagen, warum.
Ja, das muss ja dann aber auch so eine dauernde Enttäuschung gewesen sein für Sie und wahnsinnig anstrengend. Sie sind ja auch immer wieder weggelaufen. War ja. Ihnen als Kind eigentlich auch bewusst, wonach Sie suchen, was Ihnen eigentlich fehlt und warum es nie so richtig funktioniert, außer jetzt in diesem einen Fall, wo Sie jetzt gerade auch gesagt haben, ja, eigentlich, ich fand's gut, aber die sind mit mir nicht klargekommen?
Ich glaube, also ich weiß es nicht, ob Kinder reflektieren, also ich habe nicht reflektiert. Ich hätte nicht sagen können, wenn mich jemand gefragt hätte, hätte ich schon gewusst, was ich sage. Ich will bei meiner Mutter sein und mein Stiefvater soll weg sein. Hm. Heute weiß ich, dass das auch nicht funktioniert hätte, weil meine Mutter, also ich sag's Ihnen ganz ehrlich, so schlimm wie mein Stiefvater war, wenn er nicht gewesen wäre, wären wir auf der Straße gelandet, weil meine Mutter mit Geld 0,0 umgehen konnte. Früher wurde ja das Hartz IV einfach überwiesen und dann musste man die Wohnung bezahlen. Meine Mutter hätte das Geld nicht bezahlt.
Also
und wir wären alle auf der Straße.
Hm.
Absolut. Wir wären auf der Straße gelandet.
Das ist ja auch das Schreckliche. Ne? Als Kind liebt man einfach seine Eltern und bedingungslos. Und Sie haben ja gerade auch gesagt, Sie wollten eigentlich immer wieder zu Ihrer Mutter zurück. Es hat aber einfach nur nicht zu Hause gepasst. Das war so schrecklich, dieses Erlebnis. Und da spricht ja auch das ist ja auch Ausdruck dieser Suche nach der richtigen Bezugsperson, die Sie anscheinend ja auch nicht gefunden haben. Sie sind dann aber in einem Kinderheim auf einen Betreuer getroffen, der hat es geschafft, was unmöglich erschien. Der hat nämlich einen Zugang zu Ihnen bekommen. Was hat der anders gemacht als die Erzieherinnen und Erzieher davor?
Also erstmal muss ich sagen, in dieser Kinderheim-Karriere habe ich selten einen Menschen getroffen, der wirkliches Interesse an den Kindern hatte. Also so vom Herzen her. Ich erinnere mich an eine Praktikantin, die hieß Silke. Das weiß ich noch, die war sehr nett und mir sehr zugewandt und hat auch mit mir gekuschelt und mich in den Arm genommen. Und Henk, der besagte Erzieher, der hatte einfach ein Herz und hat mich, glaube ich, einfach gesehen. Der hat einfach gewusst, das Mädchen braucht einfach nur Ruhe, Zuwendung, und dann klappt es schon. Er hat mir übrigens in dem Interview, wir haben uns ja getroffen in Berlin zu den Lebenslinien, gesagt, dass er sich sehr ernsthaft damit auseinandergesetzt hat, ob er mich nicht zu sich nimmt. Es hat dann stattdessen der Heimleiter gemacht und der hat aber zwei Kinder. Und mit meinem Jargon, den ich damals drauf hatte, also mit den übelsten Worten, habe ich die Familie einfach aufgemischt. Und der hat dann gesagt, ich mag dich und ich hätte dich gern mal, das ist zu viel für meine Kinder, jeden Tag schlimme Wörter zu hören. Weil wenn mir was nicht gepasst hat, habe ich halt gesagt, halt die Fresse! Oder olle Fotze oder keine Ahnung, schlimme Wörter halt. Und es hat die Familie einfach aufgemischt und die konnten mich da nicht behalten. Und dann war es halt wieder.
Und sie standen wieder da. Und dieser Hank in dem Film, von dem Sie gerade auch nochmal gesprochen haben über sie, der sagt auch, eigentlich musste Ina einfach nur gedrückt werden, ne? Und jemand musste sie annehmen. Und das ist wiederum so eine Selbstverständlichkeit und man steht irgendwie fassungslos davor, dass niemand da war, der das gesehen und erkannt hat. Sie sind ja dann aber, also das hat dann mit der Familie von diesem Heimleiter nicht geklappt, aber Sie sind dann nach Bayern gekommen zu einer Pflegefamilie, weit weg von Berlin. Wie ist es dazu gekommen?
Also wie gesagt, das sieht man in diesem Systemsprenger-Kinofilm sehr gut, wie hilflos das Jugendamt ist. Wir haben ja schon alles versucht. Was sollen wir jetzt noch mit ihr machen? Wo sollen wir sie hinstecken? Es lag beim Jugendamt ein Brief vor von einer Familie, also ein älteres Ehepaar, heute undenkbar, weil die waren 59 und 60. Und dieses Ehepaar sagte, wir haben hier Platz und hier ist sehr ruhig, es ist ein Haus mitten im Wald und wir können uns vorstellen, Pflegekinder zu nehmen. Und das wurde, wie auch immer, dem Heim vorgestellt und die haben sofort gesagt, das können wir uns gut vorstellen für die Ina. Und dann gab es einen Termin und da haben die mich geködert, sage ich jetzt mal, weil ich hatte einmal vorher im Kinderheim, war ich in Urlaub in Bayern und das hat mir sehr gut getan. Da haben die mich auch laufen lassen. Ich war jeden Tag so an so einem Bach und habe da Steine gesammelt und war ruhig. Also das hat mir einfach gut getan und ich wusste das noch und da waren wir auch in so einem Dorf und da war auch ein Bauernhof und so und ich habe den Brief bekommen, also beim Jugendamt haben die mir gesagt, schau mal, wir haben hier nochmal was für dich und so und da stand drin Bauernhaus. Ich habe gedacht, Bauernhaus ist gleich Bauernhof. Ich wusste nicht, dass ein Bauernhaus ganz was anderes als ein Bauernhof ist als Kind.
Was war das denn für ein Bauernhaus?
Ja, weil das war einfach ein uraltes Haus, das mal eine Mühle war oder eben ein kleiner Hof da mitten im Wald und das haben die halt ausgebaut. Und die hatten Katzen, damals noch Ziegen, Enten und Hühner. Und ich habe mir halt vorgestellt, Bauernhaus, also ist gleich Bauernhof. Ich komme jetzt wohin, wo Tiere sind, also vielleicht in meiner Fantasie wahrscheinlich ein Pferd und Hunde und Katzen und so habe ich mir das vorgestellt.
Und stattdessen fanden sie sich auf einmal mitten im Wald wieder irgendwo im Nirgendwo und ihre Pflegeeltern schon ein bisschen älter. Wie war das Verhältnis dann zu denen?
Also ich möchte noch einen Satz sagen, weil das finde ich nämlich sehr wichtig. Ich bin ohne Strom dann da. Also ich bin da hingekommen von Berlin-Kreuzberg, das pure Leben, in ein Haus mitten im Wald ohne Strom. So, zu einem älteren Ehepaar. Ich habe vergessen, noch mal was zu sagen. Ich bin ziemlich sehr kurzsichtig und ich höre sehr gut. Und ich habe gehört, wie die hinter verschlossener Tür noch mal über mich gesprochen haben, bevor die das so festgemacht haben und haben gesagt, wenn das jetzt nicht klappt, kommt die Ina ins geschlossene Heim. Und das wusste ich von meiner Mutter, dass die älteren Geschwister in einer geschlossenen Einrichtung sind. Und das hieß dann immer so als Kind und da, wenn du dann so schlimm bist, wie du bist, dann kriegst du eine Spritze und dann bist du. Und also wusste ich, was auch immer da auf mich zukommt, ich muss das aushalten.
Also wirklich so, die letzte Chance.
Genau. Jetzt zu den Pflegeeltern. Die waren erstmal oberflächlich gesehen nett. So, warum sollten sie auch nicht nett sein? Die haben sich sehr bemüht auch um mich. Das Problem war, meine Pflegemutter hatte 4 eigene Söhne und hätte gerne eine Tochter gehabt, die mit ihr in der Küche sitzt und strickt und bisschen kocht und ihr im Garten hilft und so weiter. Und sie hat aber ein Mädchen bekommen, die fast ein bisschen wie ein Junge war. Also wild und lebhaft und zappelig. Und also ich würde sagen, ich bin auch so eine ADHSlerin. Das kannte man damals nur. Es kam erst so 2-3 Jahre später. Mhm. Das war mein Glück. Mhm. Also so eine Zappelliese. Und ja, sie und ich, wir haben es eigentlich nie wirklich gut miteinander gekonnt. Es war jetzt nicht ständig konfliktträchtig oder so, aber Sie müssen sich vorstellen, wenn ein 12-jähriges Mädchen keine normale Kindheit hat und nicht diese Zuwendung hat, die sie braucht und hin und her geschoben wird oder auch sich selber hin und her schiebt, weil ich bin ja auch immer wieder abgehauen, und ganz schreckliche Erlebnisse hat, von Missbrauch über alles, was man sich vorstellen kann und nicht vorstellen will, dann braucht dieses Kind auch unbedingt eine körperliche Zuwendung. Und die gab es zum Beispiel nicht. Mein Pflegevater, der war mir sehr zugetan, der mochte mich auch sehr gern. Aber der gehörte zu einer Generation, der konnte das nicht. Und der hatte auch irgendwie so ein bisschen Angst, mich wirklich richtig in den Arm zu nehmen. Oder ja, das war halt da nicht vorhanden. Ina, wenn ich nicht dieses gute Verhältnis zu meinem Pflegevater gehabt hätte, hätte ich auch das nicht ausgehalten da bei den Pflegeeltern.
Ina Gruber war als Kind eine sogenannte Systemsprengerin. Sie wurde von Heim zu Heim gereicht, alle waren mit ihr überfordert. Beinahe wäre sie sogar in einer geschlossenen Einrichtung gelandet. Ihre letzte Chance war ein sogenannter Milieuwechsel, ein Neuanfang viele hundert Kilometer von Berlin entfernt im Bayerischen Wald bei einer Pflegefamilie. Sie haben gerade schon von Ihren Pflegeeltern erzählt, Frau Gruber. Mit dem Neuanfang war ja dann aber eben auch ein Neustart in der Schule verbunden. Sie sind mit 13 in die 4. Klasse gekommen. Das stelle ich mir super schwierig vor, denn zwischen einer 13-Jährigen und Grundschülern liegen doch Welten. Wie war das?
Ich glaube, dass das da nicht das Thema war. Ich habe ja gesagt, ich war auf der einen Seite sehr raffiniert, auf der anderen Seite sehr naiv. Durch die Fehlernährung zu Hause war ich auch relativ klein. Ich bin heute 1,72. Ich war ein kleines Mädchen. Also körperlich fiel ich überhaupt erstmal nicht auf. Natürlich. Sie müssen sich vorstellen, in einem Dorf, also Grafenau ist eine kleine Stadt, ich wohnte in einem Dorf und da haben die so ein Kind mit so einer Berliner Schnauze noch nie gesehen. Also natürlich fiel ich da auf, weil ich immer die Klappe offen hatte, weil ich auch da gleich gesagt habe, was mir nicht gepasst hat. Und das Schlimmste da war eigentlich, dass ich weder die Lehrer noch die Schüler verstanden habe. Die sprachen ja einen krassen Dialekt. Ich spreche mit ihnen jetzt Hochdeutsch, weil ich kann sowohl Berlinern, aber ich kann auch Dialekt reden, weil ich heute schon so lange in Bayern lebe. Also ich kann so sehr schnell hin und her switchen und weil ich aber auch mit Flüchtlingen arbeite, spreche ich Hochdeutsch. Aber damals habe ich gedacht, um Gottes Willen, ich bin in der Türkei gelandet. Ich verstehe hier keinen Menschen.
Das heißt, sie standen sich sozusagen mit großen Augen einander gegenüber und haben sich sowohl sprachlich nicht richtig verstanden, als auch menschlich auch erstmal nicht so richtig.
Also die Kinder haben mich, denke ich, schon verstanden, weil sie Hochdeutsch vielleicht verstehen, aber... Ich habe die Kinder nicht verstanden. Aber Kinder finden ja eine Verbindung, die spielen ja erstmal, ne? Und das hat dann schon irgendwann auch geklappt. Es gab viel Klopperei. Also das erste Erlebnis war gleich, ich habe mich mit einem Jungen geprügelt. Das war dann mein Pech, weil das war der Sohn von der Grundschuldirektorin. Da habe ich dann gleich mal wieder Ärger gekriegt. Aber ja, ich habe irgendwann schon mich mit den Kindern so weit verstanden, dass ich auch relativ schnell den Dialekt verstanden habe. Und es hat halt lang gedauert, bis die Akzeptanz so da war, dass ich zum Beispiel Namen hatte, weil die haben immer nur entweder Breisin oder Panzerglas gesagt.
Wegen der dicken Brille oder den dicken Brillengläsern. Sie sollten ja nach der Grundschule auch auf die Sonderschule, weil sie nach wie vor so schwierig waren oder wie ist das begründet worden?
Ja, also es ist ganz einfach damals, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, vermutlich gab es einfach eine dicke Schulakte und da stand halt drin, von der Schule geflogen, Einzelunterricht, hat sie auch nicht das gemacht, was sie sollte, die Lehrerin ist auch wieder verschwunden. Also da gab es eine Lehrerin, die zu mir nach Hause kam und ich habe halt gesagt, nö, wenn ich nicht will, dann will ich nicht. Dann saß die halt da und hat gemerkt, okay, es hat keinen Sinn. Diese lange, dicke Akte kam in die Schule und dann hat natürlich die Schule gesagt, um Gottes Willen, also so eine können wir hier nicht brauchen. Ich musste dann die ganzen Sommerferien Deutsch- und Matheunterricht machen, bei einer sehr netten Frau Krage und die hat mich unterrichtet von Montag bis Freitag. Das habe ich auch schön brav in den Sommerferien gemacht. Und dann durfte ich probeweise in die Mittelschule, also damals Hauptschule, weil mein Pflegevater sich da unglaublich durchgesetzt hat. Der hat gesagt, nein, die ist nicht dumm. Wir haben von der Kinderpsychiatrie auch Testergebnisse, die hat ein IQ, also nichts hier. Das ist das Mindeste, dass die in diese Schule kommt.
Und anscheinend hat ja tatsächlich auch irgendwas dann den Schalter umgelegt. Also Sie haben später dann eine Ausbildung zur Kinderpflegerin gemacht und dann weiter Sonderpädagogik gelernt, studiert. Was war das, was auf einmal dann dafür gesorgt hat, dass Sie, ja, man würde wahrscheinlich so sagen, durchgezogen haben?
Ich glaube nicht, dass schwierige Kinder ein Problem mit Durchziehen haben, sondern das Thema war, ich bin halt zur Ruhe gekommen. Das heißt, dieses Rebellische, mich immer aufzulehnen und zu wehren, das lenkte sich in Bahnen. Ich würde nicht sagen, das war weg, das ist bis heute nicht weg. Ich glaube, einmal Systemsprenger bleibt man auch ein bisschen Systemsprenger, zumindest von seinem Verhalten. Aber diese Natur und draußen sein, glaube ich, hat mich unglaublich zur Ruhe gebracht. Und natürlich auch dieses geregelte Leben. Also das heißt Aufstehen, Frühstück, Schule, Mittagessen, draußen sein, Abendessen und schlafen. Mhm. Und ich meine, wenn man sich ein Haus ohne Strom mitten im Bayerischen Wald vorstellt, dann kann man sich vorstellen, da kannst du nichts machen.
Da war nicht viel Ablenkung, ja.
Nee. Und die Aggressionen wurden auch in gute Bahnen gelenkt, denn ich bin sehr viel mit meinem Pflegevater im Wald gewesen, wo wir bei einem Bauern so Totholz holen durften. Das haben wir dann nach Hause gezogen, zu diesem Vorplatz vorm Haus und haben das aufgebockt und mit einer Säge, also mit der Hand zusammen gesägt. Er auf einer Seite, ich auf der anderen Seite. Dann haben wir gesägt und das hat natürlich die Energie rausgenommen. Da hatte ich was zu tun.
Sie haben durch die ganze Zeit zu Ihrer Mutter Kontakt gehalten. Das heißt, in den ersten 2 Jahren gab es da eine Kontaktsperre, aber dann war Kontakt wieder möglich. Ihre leiblichen Geschwister, Ihre anderen Geschwister, die haben sich ja von Ihrer Mutter abgewandt. Warum war Ihnen das wichtig, diesen Kontakt zu der Frau aufrechtzuerhalten, die ja eigentlich mit dafür gesorgt hat, dass Sie so viel Schlimmes erleben mussten?
Ich glaube, die Frage stellt sich eher andersrum. Warum haben meine Geschwister das nicht gebraucht? Das ist für mich die Frage. Denn ich glaube, es ist in der Natur des Menschen, dass er sich seiner Mutter einfach erstmal zugewandt fühlt. Meine Mutter hat nie Gewalt angewendet. Die hat uns nie geschlagen. Meine Mutter war ein mütterlicher Typ, wenn sie denn Mutter war. Und ich habe schon immer einfach die Sehnsucht nach Hause gehabt. Es war nicht nur nach meiner Mutter, sondern auch ganz stark nach meinen 3 jüngeren Geschwistern. Die habe ich unglaublich vermisst. Und nicht nur das, ich hatte sehr lange, ich glaube fast ein Jahr lang, regelmäßig Albträume, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss nach Berlin fahren und meine Geschwister zu mir holen, weil die müssen das ja noch alles aushalten.
Das
also die Sehnsucht war immer da.
Das ist natürlich dann auch schrecklich als Kind, ne? Diese Hilflosigkeit. Ja. Sie waren dann in besseren Verhältnissen, aber mussten natürlich miterleben, meinen Geschwistern geht es weiterhin schlecht. Sie haben ja heute selbst Familie, 2 Kinder, sind verheiratet. Gab es da eigentlich eine Unsicherheit, irgendetwas falsch zu machen, weil Ihre eigene Kindheit so lange unglücklich verlaufen ist?
Es gab nicht die Unsicherheit, ich habe sehr viel falsch gemacht und zwar bei meiner Tochter. Ich habe meine Tochter mit knapp 21, also 2 Wochen vor meinem 21. Geburtstag bekommen und habe sehr viele Sachen falsch gemacht, weil ich einfach ganz viel überhaupt nicht verarbeitet habe, nicht gesehen habe. Ich habe erst, als meine Tochter schon älter war, angefangen, Therapien zu machen und anders hinzuschauen. Ich habe ja sozusagen ja auch immer dieses Leben gehabt, zu schauen, wie lebst du und wie kommst du vorwärts. Für mich war wichtig, Bildung zu haben, Beruf zu machen. Also ich habe meine Tochter gar nicht im Blick gehabt, wie man das als Mutter haben sollte. Überhaupt gar nicht. Ich habe ja Familie überhaupt nicht gelernt.
Ja, klar. Und da ist es natürlich dann eben auch schwierig, das dann weiterzugeben und selbst obwohl sie natürlich diesen professionellen Hintergrund als Erzieherin haben, ist es natürlich bei den eigenen Kindern dann doch nochmal was anderes, ne?
Nee, das Thema ist, Erzieherin lernt man erstmal. Erstmal lernt man ja nur Erzieherin und Lernen ist was vom Kopf und das hat mir 0,0 in dem Sinne geholfen, weil ich musste erstmal, also ich sag Ihnen mal ein kleines Beispiel. Meine Tochter hat mir ein Bild gezeigt, wie es viele Kinder machen. Und mir hat das Bild nicht gefallen und ich habe knallhart gesagt, in meiner grenzenlosen Dummheit, das ist aber nicht schön. So. Mhm. Heute weiß ich, wie schlimm das für ein Kind ist, das voller Stolz kommt, aber damals wusste ich das nicht, das, weil ich kein Gefühl dafür hatte, weil über meine Grenzen wurde immer gegangen. Ich wusste nicht, wie muss ich ein Kind im Blick haben.
Ja, nachvollziehbarerweise. Ne? Das, was man selber nicht erfahren hat, oder man gibt das wahrscheinlich erstmal so weiter, wie man etwas erfahren hat und ist dann hilflos und macht dann vielleicht wieder Fehler, unter denen man selber gelitten hat. Deutschlandfunk Kultur, Ina Gruber hat hier gerade von ihrer schwierigen Kindheit erzählt, von Heimerfahrung und wie er dann bei einer Pflegefamilie in Bayern der Start in ein besseres Leben geglückt ist. Heute unterstützt sie selbst junge Menschen, ist in der Jugendarbeit tätig, in Bodenmais und in Regen, unter anderem als Leiterin eines Jugendtreffs. Sie haben ja auch erzählt, wie wichtig dieser eine Erzieher in Ihrem eigenen Leben war. Wie begegnen Sie heute Jugendlichen? Wie schaffen Sie da den Zugang?
Also erstmal ist es so, ich mag Jugendliche und ich mag meine Arbeit sehr. Manchmal bin ich natürlich auch ganz schön erschöpft, insbesondere wenn ich in Regen bin, wo ich sehr viele unterschiedliche Jugendliche aus verschiedenen Milieus habe. Aber grundsätzlich bin ich Jugendlichen zugewandt. Ich nehme sie ernst und ich mag Jugendliche einfach auch. Und aus einem ganz einfachen Grund, weil Jugendliche sind nicht so wie Erwachsene. Die sind direkt, die sagen das, was sie denken. Zumindest die meisten. Es gibt welche, die sind vielleicht eher schüchterner oder so. Ich glaube, die ganz Verschreckten kommen auch eher gar nicht zu mir, weil ich habe immer noch Temperament. Aber diese Kinder, die da sind, die fordern mich und wollen bei mir sein und die mögen mich und ich mag die Jugendlichen.
Wenn Sie sagen, Kinder teilweise aus einem schwierigen Milieu, was heißt das? Können Sie da ein Beispiel geben?
Ja, es gibt Kinder, die kommen auch aus dieser Förderschule oder aus geschiedenen Familien oder ich habe viele Flüchtlingsjugendliche auch. Ja, ganz unterschiedlich. Das ist nicht immer so, dass man sich das vorstellt wie in Berlin-Kreuzberg. Aber hier gibt es halt auch viele Familien, die nicht so sind und so funktionell sind, wie man sich das vorstellt. Vater, Mutter, Kinder und die Welt ist ein Friedensdorf, sondern manchmal ist es halt doch ganz anders.
Also es ist auch nur
die Kinder spiegeln das.
Es ist auch in Bayern nicht nur heile Welt.
Na.
Sie haben ja selbst erfahren, wie schwer sich Institutionen getan haben, Ihnen als Kind gerecht zu werden. Hat sich da etwas verändert im Umgang mit Jugendlichen, die Probleme haben?
Ich denke, die Jugendämter schauen heute genauer hin. Ich glaube, das ist das große Thema, dass zum Schutze der Eltern ist es ja so, dass die Eltern das Recht haben auf ihr Kind. Und es ist nicht so einfach, ein Kind wegzunehmen. Ich war jetzt ein Kind, da war es einfach, weil ich wollte ja weg. Aber Kinder wollen ja meistens eher zu Hause bleiben. Und dann ist es ganz, ganz, ganz schwierig. Das Jugendamt braucht Gerichtsbeschluss. Dazu musst du aber irgendwas belegen können. Also es ist auch heute nicht einfach. Es gibt viele gute Mitarbeiter beim Jugendamt, die auch genauer hinschauen. Aber es gibt auch da leider viele, die nicht genau hinschauen. Ich habe lang Erziehungsbeistand auch gemacht und habe halt auch da gemerkt, dass nicht jeder oder jede gleich ist und dass man manchmal vergebens denen versucht, was klarzumachen. Also es ist schwierig.
Was ich mir auch total schwierig vorstelle, Sie haben das ja eben selbst als Kind alles erlebt, all das Schreckliche auch. Und wenn Sie jetzt heute mit den Jugendlichen arbeiten, die vielleicht ähnliche Geschichten haben, dann ist es doch im Prinzip so, als ob sie ihre Vergangenheit immer wieder einholt, oder?
Ja, also sagen wir mal so, mir macht es nicht so viel aus. Ich bin schon jemand, ich muss halt schon dann relativ schnell weinen, weil die Emotionen ja da ist, aber es ist jetzt für mich nicht schmerzhaft. Also so, ich weine zwar, aber mir geht's gut. Ich kann das gut verarbeiten. Natürlich, manchmal kommen Sachen vor, gerade wenn es um Missbrauch oder so Sachen geht, da bin ich dann schon noch getriggert irgendwie. Aber da bin ich so professionell, dass ich gut damit umgehen kann. Und ich bin halt da und die Kinder oder die Jugendlichen wissen dann, die merken das ja. Du kannst ihnen nicht einen Apfel für ein Ei verkaufen. Die merken, diese Frau, die versteht mich, die ist die ist wach, die versucht mich zu unterstützen.
Und
das merken die.
Und es gibt ja natürlich mittlerweile auch einige Erfolgsgeschichten und Erfolgserlebnisse, die sie haben. Zum Beispiel gehört zu ihrer erweiterten Familie, so möchte ich es mal nennen, mittlerweile ein syrisches Pflegeenkelkind. Wie kam es denn zu diesem Familienzuwachs?
2014 habe ich Flüchtlinge unterrichtet und der Papa von dem Enkelkind war einer meiner, ich hatte zwei sehr gute Schüler, das war eben der Hivan und der Ahmed. Und der Hivan ist bei uns geblieben und hat eine Frau geholt und hat die geheiratet und hat ein Kind bekommen. Er ist leider verstorben und ich sah mich sofort in der Verantwortung, auch dieser Frau zu helfen, denn die sprach kein Deutsch. Und mein Mann und ich, hauptsächlich mein Mann, haben ihr Deutschunterricht gegeben. Also mein Mann hat ihr Deutschunterricht gegeben und ich war halt mehrmals in der Woche auch bei ihr, auch besonders in der Corona-Zeit und habe viel mit ihr gesprochen. Und das Kind ist halt sozusagen mir sehr ans Herz gewachsen und es ist mein kleiner Liebling, der Ian. Und der ist regelmäßig auch bei mir und wir spielen und toben zusammen. Genau. Und ich habe noch ein weiteres Enkelchen, weil ich hatte, das wissen Sie nicht, weil das im Film nicht vorkommt, ich habe noch so eine Art Pflegesohn, das ist der Davut. Und der ist auch gerade Papa geworden am 14. September. Und mit Davut und Zarif habe ich auch ein sehr enges Verhältnis. Und die haben ihm jetzt eine kleine Tochter Elnas und da bin ich jetzt nochmal Oma.
Also die Familie wird größer und das ist ja auch schön, dass das, was sie als Kind nicht erleben konnten, dass sie das jetzt als Erwachsene haben. Und wir haben leider auch gar nicht mehr viel Zeit, aber zum Ende möchte ich das noch kurz erzählen. Sie haben sich auch noch auf die Suche nach ihrem leiblichen Vater begeben. Der stammte nämlich aus dem Iran und sie haben ihn nie kennengelernt, weil sich ihre Eltern kurz nach der Geburt getrennt haben. Und sie haben tatsächlich seine Adresse ausfindig gemacht im Iran und sind dorthin gereist, standen dann vor der Tür. Und was ist dann passiert?
Erstmal ist das Unglaublichste, dass die so eine Art Energie mich immer zurückgehalten hat. Ich wollte lange, lange, lange schon in den Iran und dann kam nicht ohne meine Tochter, dann gab es einen Krieg. Also ganz viele Energien haben dafür gesorgt, dass ich nicht in den Iran gereist bin. Und dann war es endlich soweit und nur an diesem Tag war zufällig die Sekretärin in diesem Geschäft. Ich habe also nur eine Geschäftsadresse gehabt.
Ihr Vater hatte ein Möbelgeschäft, glaube ich, ne?
Genau, eine Büromöbelfabrik und nur an diesem Tag war die zufällig da, weil es Strom aus Fall gab und sie nicht die Jalousien runter machen konnte, war die noch im Laden. Und also meine Geschwister, diese persischen Geschwister, die wussten überhaupt nichts von einem deutschen Kind oder von einer deutschen Schwester und die sind auch aus allen Wolken gefallen. Aus allen Wolken.
Und haben sie aber mit offenen Armen aufgenommen in die Familie und man muss traurigerweise eben erzählen, dass ihr Vater gar nicht mehr am Leben ist, also den konnten sie nicht mehr kennenlernen.
Ja, also es ist manche Leute, die sich so Fernsehsendungen anschauen, gesucht, die manche Freunde auch von mir verstehen das nicht. Also ich habe ja zu meiner deutschen Familie nie gepasst. Erstens mal habe ich schwarze Haare und sehr starke Augenbrauen. Ich bin sehr lebhaft im Gegensatz zu allen Geschwistern von mir. Keiner hat nur ansatzweise so ein Temperament wie ich. Also das heißt, ich habe da einfach nicht hingepasst und dieses Suchen hat auch mit 50 nicht aufgehört, zu schauen, wer bin ich denn, warum bin ich, wie ich bin. Ich glaube, das ist immer dieses Thema, warum bin ich so anders als andere Leute? Und ich sage Ihnen eins, als ich im Iran angekommen bin und meine Geschwister kennengelernt habe, das war wie wenn man sagt, Bingo, jetzt weißt du, warum du bist, wie du bist. Lauter Verrückte.
Ja, man spricht ja da auch immer dann vom Missing Link, ne? Und auf einmal wird vielleicht alles klar. Und wir könnten noch ganz lange weiterreden, Frau Gruber. Leider reicht die Zeit nicht. Aber wir empfehlen natürlich die eindrucksvolle Dokumentation über ihr Leben. Ich war eine Systemsprengerin. Die ist nach wie vor abrufbar in der ARD-Mediathek. Frau Gruber, vielen Dank, dass Sie sich das Zeit für das Gespräch heute Vormittag genommen haben.
Ich bedanke mich. Vielen Dank für die Einladung und allen Zuhörern einen schönen Tag.